Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz, ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde. Mich hat im Vorfeld zu dieser Stunde eine Freundschaft, muss ich so sagen, sehr tief beeindruckt. Und das ist die Freundschaft zwischen Jonathan und David. Allgemein, glaube ich, wird viel, viel mehr über David, den Mann Gottes, auch erzählt, auch in den Kinderstunden, in den Bibelbüchern, wird sehr viel von David berichtet. Und mir scheint es so, vielleicht kommt ihr auch nachher zu dem Resümee nach der Stunde, von Jonathan wird eigentlich nicht so viel erzählt. Und doch ist hier diese Freundschaft besonders geprägt von Jonathan. Und wir wollen heute Morgen jetzt wirklich auch diesen Fokus, den Schwerpunkt auch auf Jonathan setzen. Wir haben jetzt in dem Einleitungswort auch gehört, diese Verse, und ich möchte sie uns noch einmal auch lesen. Als er aufgehörte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Zu dieser Geschichte muss man dazu sagen, was eigentlich davor auch passiert ist. Was waren eigentlich die Hintergründe, dass David mit Jonathan jetzt hier irgendwie zusammenkamen? Uns wird berichtet in 1. Samuel 17, der Kampf zwischen David und Goliath. Und es ist ja ein wunderbarer Sieg, ein glorreicher Sieg, von dem ja, die Kinder schon Bescheid wissen und wir Erwachsene, denke ich, sowieso. Und ja, als Goliath erschlagen war, dann fliehen die Philister und das Heer der Israeliten. Sie verfolgen die Philister bis nach Ekron und kehren dann wiederum auch zurück und plündern dann auch ihr Lager der Philister. Und in dieser Zeit gibt Saul auch seinem Feldhauptmann, dem Abner, den Auftrag: Such doch bitte David und bring ihn zu mir. Und David kommt zu Saul. Und mit Sicherheit haben sie ja, sich ausgetauscht, wie wunderbar Gott hier geholfen hat. Das heißt, bei diesem Gespräch, da war jetzt Jonathan dabei gewesen, da waren jetzt auch, kann ich mir vorstellen, so die großen Heerführer, also von Abner bis zu den anderen Soldaten. Alles Leute, die, ich sag mal, Rang und Namen hatten. Und jetzt wird David zu ihnen auch gebracht. Und es wird ja berichtet, dass er noch ein Jüngling auch war. Und jetzt heißt es ja hier, dass bei diesem Treffen, als jetzt David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und die Frage ist, wie wurden die beiden wirklich Freunde? Oder wir könnten es vielleicht auch so uns die Frage stellen, warum hat eigentlich Jonathan David lieb gewonnen wie sein eigenes Herz? Und meine Lieben, wir müssen zuerst die ganzen Umstände jetzt auch hier betrachten. Jonathan befand sich in seinem Glaubensleben, so kann ich mir vorstellen, in einer schwierigen Situation. Und zwar sein Vater Saul, er war der König gewesen, aber er hat doch so gut angefangen. Ein Mann, der demütig war, den Gott auserwählt hat auf den Königsthron. Aber dann waren zwei Ursachen da gewesen, wo Saul nachgelassen auch hat. Und das wird uns zum einen berichtet, das ist die erste Bibelstelle, 1. Samuel 13, von Vers 13 bis 14, als Saul ein voreiliges Opfer auch brachte, das heißt, die Philister haben sich zum Kampf versammelt und Samuel sagte, warte, bis ich komme. Und Saul wartet schon 7 Tage und Samuel kommt trotzdem nicht. Und dann bringt er dieses Opfer und dann wird uns jetzt hier diese Verse auch gesagt. Samuel sagte zu Saul, du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat, denn der Herr hätte jetzt sein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Dem hat der Herr geboten, Fürst über sein Volk zu sein, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und die zweite Begebenheit dann etwas später, wo Gott über Samuel auch Saul den Auftrag gibt, die Amalekiter auch zu schlagen. Und wir wissen als Bibelleser, Saul geht durchaus hin, er ist gewollt, auch den Auftrag auszuführen, allerdings ändert er ihn ab. Er führt ihn nicht ganz auch aus, er ist ungehorsam. Und danach kommt ja Samuel wieder zu ihm und das finden wir 1. Samuel 15, Vers 26. Samuel sagte zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Das waren wirklich sehr harte Worte, doch für Saul auch gewesen. Und meine Lieben, wenn der Herr ein Wort ausspricht, ein Urteil auch fällt, dann hat es immer auch Folgen. Und das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 14, heißt es so ganz kurz, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist kam dann auch über ihn. Und meine Lieben, das ist sozusagen die Geschichte, die ja noch vor dem Kampf Davids mit Goliath war. Das heißt, Saul, der einen guten Anfang gemacht hatte, den hat Gott eben verworfen. Und dann die ganze Situation auch in dem Königspalast, wo Saul immer wieder rasend wurde. Ja? Und all das hat doch Jonathan mitbekommen. Und jetzt trifft er sich auch mit David und sein Herz verbindet sich auch mit ihm. Nun, meine Lieben, wir können eigentlich davon ausgehen, dass Jonathan und David sich hier nicht zum ersten Mal getroffen haben, sondern wir lesen ja schon davor, dass als eben Saul solche Anfälle auch hatte, dass seine Diener einen Gedanken, eine Idee hatten, es wäre doch gut, wenn dir jemand auf der Harfe spielt. Und dann sagt ein Diener, ich habe einen jungen Mann gesehen, ein Jüngling, und berichtet dann von David, von dem Sohn Isais, und schlussendlich lässt ihn dann auch Saul zu sich kommen. Ja, und immer wenn dann David auch gespielt hat auf der Harfe, dann hat sich auch Saul beruhigt und es ging ihm dann auch besser. Und ich bin überzeugt, dass Jonathan ganz genau auch diesen jungen Menschen beobachtet hatte. Wie gibt er sich jetzt in dem Königspalast? Wie geht er um? Und jetzt kommt aber dieser ganz, ganz große Sieg. denn David über Goliath auch errängt. Und meine Lieben, jetzt nochmal der Gedanke, warum gewann Jonathan David lieb wie sein eigenes Herz? Meine Lieben, wir können hier sagen, die beiden Männer hat der gleiche Glaube auch verbunden. Es war doch so gewesen, dass Jonathan, es ist jetzt einige Jahre davor gewesen, mehr zu Anfang auch der Regentschaft von Saul, da hat Jonathan mit seinem Waffenträger angegriffen, auch das Heer der Philister. Und das finden wir 1. Samuel 14, Vers 6. Und Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Jetzt lasst uns das mal vorstellen. Ja? Da hat sich das Heer der Philister auch gesammelt. Die waren noch auf einem Berg, auf einer Anhöhe gewesen. Und Jonathan mit seinen Waffenträgern, die waren mehr so unten gewesen, sind aus einem Tal, sind sie nachher zu den Philistern auch hochgegangen. Und Jonathan, der hat so ein tiefes Glaubensleben geführt. Gott hat es ihm irgendwie aufs Herz gelegt, auch die Philister anzugreifen, was eigentlich, wie soll ich sagen, völlig unvernünftig, würden wir sagen, doch ist. Zu zweit einfach in das Lager auch der Philister einzubrechen. Aber Jonathan erbittet um ein Zeichen. Und er sagt zu seinem Waffenträger, wenn die uns zu uns sagen, komm herauf, dann ist es für uns das sichere Zeichen, dass Gott, dass der Herr die Philister in unsere Hand auch gegeben hat. Und meine Lieben, so ähnlich hat doch auch David gehandelt. Und das sind jetzt die nächsten Verse aus 1. Samuel 17, Vers 45. David sagte zu dem Philister Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Und Vers 47, und damit die ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. Jonathan und David, sie hatten etwas gemeinsam. Und das ist dieser Glaube an den lebendigen Gott und wirklich die innige Liebe zu Gott und auch zu seinem Volk. Und meine Lieben, das ist wirklich die Grundlage für eine, möchte ich sagen, gute Freundschaft, für eine gottgewollte biblische Freundschaft. Wenn, meine Lieben, nicht nur Interessen uns verbinden, dass wir sagen, ja, ich verstehe mich eigentlich ganz gut mit der oder mit der Person, das sind vielleicht gleiche Hobbys, gleiche Interessen. Hier sehen wir etwas ganz, ganz anderes. An David hat Jonathan etwas gesehen, was andere Menschen nicht so sehen. Und zwar wirklich diesen tiefen Glauben und die Liebe zum Reich Gottes und auch zu Gott. Und noch etwas, was sie verbunden hat, sie haben verstanden, dass sie wirklich nicht in eigener Kraft dienen sollen, kämpfen sollen, ja, sondern ihnen war bewusst, wenn der Herr uns vorangeht, dann gehe ich gerne gehorsam hinterher, weil dann wird der Herr schon alles selber richten. Ja? Gott wird den Sieg geben und meine Aufgabe sozusagen nur im Glauben hinterher auch zu gehen. Das wollen wir einfach mitnehmen. Das ist wirklich die Grundlage ihrer Freundschaft auch gewesen. Weiter ist so interessant, wenn wir in das Gefühlsleben jetzt des Jonathan auch hineinblicken. Er war ja schließlich der Prinz gewesen, der erstgeborene Sohn auch Sauls. Und er hat davor auch ja, so wichtige Siege errungen. Aber jetzt in dieser Situation hat sich ja keiner getraut, mit Goliath zu kämpfen. Und jetzt kommt hier so, ich sag mal, ein Jüngling daher und macht es irgendwie so spielerisch leicht und tötet den Goliath und es wird ein ganz, ganz großer Sieg errungen. Könnte Jonathan an dieser Stelle nicht neidisch werden? Ja, dass nicht er sozusagen als Prinz jetzt die Ehre bekommt, sondern ein Jüngling, der naja, beim Hof des Königs zwar irgendwie bekannt war, aber dass er wirklich auf dem Schlachtfeld so etwas zustande bringen kann, das ist doch schon etwas ganz, ganz Besonderes. Aber meine Lieben, wir lesen nichts davon, ja? Sondern das Herz Jonathans verband sich mit dem Herz Davids. Wir lesen dann in dem vierten Vers auch folgendes: Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhat, und gab ihm David, dazu seinen Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Es ist einerseits für David natürlich eine ganz besondere Ehre gewesen, ja, dass der Prinz selber das, was für ihn wertvoll und teuer war, was ihn eigentlich ausgemacht hat als etwas ganz, ganz Besonderes. Wir lesen an einer Stelle, es gab in Israel keinen Waffenschmied, weil die Philister eben über die Jahre hinweg ja, das Volk beherrscht haben. Und ich meine, dass an einer Stelle steht, dass nur Saul und Jonathan ein Schwert hatten. Und meine Lieben, diese Geste, die Jonathan jetzt David gegenüber auch bringt, dass er sozusagen das Wertvollste, was er hatte, das gibt er jetzt diesem Jüngling David. Es ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, ja, wirklich diese innere Haltung Jonathans zu sehen, dass er nicht an sich dachte, sondern ich glaube auch nicht, dass diese menschlichen Gefühle hier waren, David auf eine besondere Art und Weise zu ehren, sondern ihn hat genau dieser Glaube verbunden, ja, dieser Mut, den er an David gesehen hat. Und er hat sich so innerlich gebeugt und hat gesagt, Mensch, so ein Mensch, den muss ich unbedingt zu meinem Freund auch haben. Bei Jonathan sehen wir besonders auch ein demütiges Herz. Und das können wir einerseits jetzt an einer Begebenheit auch schön feststellen, und zwar mehr zu Anfang der Regentschaft von Saul. Da heißt es so, 1. Samuel 13, ab dem ersten Vers, Saul war, und jetzt steht Punkt, Punkt, Punkt in unseren Bibeln, das heißt, es ist uns nicht überliefert, ja, wie alt Saul auch war, als er König wurde. Und als er 2 Jahre über Israel regiert hatte, erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und jetzt kommt's. Jonathan aber schlug die Wache der Philister, die bei Gibea war. Und das kam vor die Philister, und Saul ließ im ganzen Land die Posaune blasen und sagen, das lasst die Hebräer hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat die Wache der Philister geschlagen und Israel hat sich bei den Philistern verhasst gemacht. Und alles Volk wurde hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Wer hat die Wache der Philister geschlagen? Hat es Jonathan gemacht oder Saul? So interessant, ja? Jonathan hat es gemacht, Saul aber tut den Sieg sozusagen an sich ziehen. Wisst ihr, wenn, und da merken wir schon etwas, ja, auch bei Saul eine gewisse Neigung. Natürlich, er hat die Verantwortung gespürt. So, das Volk leidet ja unter den Philistern. So, und wenn jetzt die Philister angreifen, dann müssen wir entschieden entgegentreten. Aber die Wortwahl, da merken wir schon dieses Abweichen, ja, bei ihm. Wenn er es hier gesagt hätte, Mensch, Israel, ja, oder wir haben, oder unsere Soldaten haben die Wache der Philister geschlagen. Mehr so verallgemeinern tut er auch nicht, ja, sondern er tut es komplett an sich auch ziehen. Und wir lesen an keiner einzigen Stelle, dass Jonathan irgendwie hier aufbegehrt hat. Ein besonderes Zeichen, dass Jonathan sehr demütig auch war. Und meine Lieben, auch bei David nach diesem großen Sieg, auch über Goliath, natürlich war es so, dass die Menschen ihn lobten, dass sie ihn auch ehrten, will ich so sagen. Aber meine Lieben, wir lesen an keiner Stelle, dass er tatsächlich überheblich wurde. Ja? Menschen haben ihm Ehre gebracht, und das natürlich zu Recht, weil es war ja ein ganz bedeutender Sieg, aber David wurde nicht hochmütig. Und das ist, meine Lieben, etwas ganz Besonderes. Wisst ihr, genau an diesen Stellen entscheidet es sich ja, wenn wir Ehre bekommen, wenn wir vielleicht eine gewisse Machtstellung haben, ob wir wirklich demütig sind oder auch nicht. Was noch zu bemerken ist an dieser Freundschaft, das ist der Altersunterschied zwischen David und Jonathan. Ich weiß nicht, ich muss sagen, so in meinem Verständnis bisher, wie ich die Bibel gelesen habe, naja, die waren irgendwie fast gleich alt. Aber wenn wir wirklich in das Wort auch reingehen, dann können wir zum einen feststellen, dass David wurde eben nicht in das Heer noch eingezogen, und zwar man hat ja erst mit 20 Jahren die Menschen ins Heer eingezogen. Das heißt, David war definitiv jünger. Man geht davon aus, dass David damals 19 Jahre auch alt war. Und wenn wir aber zurückrechnen, wie Jonathan mit seinem Vater Saul auch gestorben ist, dann muss es ungefähr eine Differenz von 30 Jahren dazwischen sein. Das heißt, wenn David 19 Jahre alt war, dann war Jonathan schon 49 Jahre alt. 30 Jahre dazwischen. Jonathan ist der Prinz, hat sozusagen Anspruch, dass er König wird, aber er stellt sich sozusagen auf die gleiche Ebene mit diesem Hirtenjungen David. Etwas ganz, ganz Besonderes. Und hier merken wir, meine Lieben, wiederum so etwas Wichtiges. Im natürlichen Leben sagt man, da funktioniert keine Freundschaft, wenn 30 Jahre Unterschied da ist. Vor allem in dem Alter, ja, da ist einer 19, der andere ist 49. Das sind ganz, ganz andere Interessen da. Aber meine Lieben, wenn es um die Sache Gottes geht, um das Reich Gottes geht, dann können alt und jung sehr gut miteinander Freunde sein. Warum ist es so? Weil man das gleiche Ziel hat. Und man sieht die Sache mit den Augen Gottes auch eben. Weiter lesen wir, dass Jonathan und David einen Bund geschlossen haben, haben wir in dem dritten Vers auch gelesen. Und meine Lieben, was ist eigentlich ein Bund? Das geht ja, glaube ich, doch etwas hinaus über unser Verständnis, dass wir sagen, ja, zwei Menschen treffen sich und mit den Jahren entsteht, ich sage mal, eine gewisse Bindung, ja, die vielleicht nachher in eine gewisse Freundschaft auch übergeht. Ja? Das kennen wir so im Allgemeinen. Aber hier ist etwas ganz Besonderes. Die beiden schließen einen Bund. Das heißt, ein Vertrag, das ist eine bindende Abmachung auch gewesen. Und meine Lieben, ein Bund, das hat sozusagen beinhaltet, dass beide Frieden miteinander hatten. Ganz, ganz wichtig, ja? Das ist nicht nur eine Freundschaft, ja, dass man sagt, ja, ich kenne da einen, der mich halt irgendwie gut versteht, sondern das war die Verpflichtung, dass zwischen den beiden Frieden ist und dass kein Streit aufkommen soll. Dass eine aufrichtige Liebe, eine Zuneigung, wir können sagen, ein Wohlwollen gegenseitig auch da ist. Es ist interessant, wenn wir auch die ganze Geschichte jetzt von den beiden sehen, dann haben die diesen Bund nicht nur am Anfang jetzt hier geschlossen, sondern sie haben danach im Verlauf ihres Lebens noch zweimal diesen Bund erneuert. Ich komme später noch etwas auch dazu. Aber meine Lieben, diese Freundschaft, sie hat ganz, ganz besonders begonnen. Aber diese Freundschaft, sie sollte auf eine ganz, ganz besondere Probe auch gestellt werden. David hatte doch bei Saul große Gunst gehabt. Mensch, das ist jetzt, ich sag mal, unser Mann. Aber als sie dann nach Jerusalem auch kamen, als sie zurückkamen, dann haben die Frauen gesungen, Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Sie wollten einfach zum Ausdruck bringen, hier geht es nicht um die Zahlen, sondern einfach diesen Mut Davids haben sie auch besungen. Und das hat Saul überhaupt auch nicht gefallen. Und da gibt es eine Stelle, da heißt es so, dass Saul seit diesem Zeitpunkt neidisch auf David herabschaute. Das heißt, er hat nicht die ganze Ehre für sich bekommen, sondern hier war auf einmal David auch gewesen. Und Saul ließ es nicht kalt, ja, so etwas. Er hat dann Folgendes versucht. Er hat zum einen versucht, seine Tochter, die Michal, dem David auch zu geben. Hat aber auch, ich sag mal, die Voraussetzung genannt, so wenn David wirklich 100 Philister tötet, dann soll er auch die Michal bekommen. David hat das Ganze erfüllt, er ist nicht zu Schaden gekommen. Das hat aber weiter Saul nicht in Ruhe auch gelassen und er versucht dann seine Diener und auch Jonathan aufzuwiegen. Da ist jetzt diese Stelle, 1. Samuel 18, Vers 9, wo Saul neidisch auf David herabsah. Und jetzt kommt diese bemerkenswerte Stelle in 1. Samuel 19. Das wollen wir jetzt gemeinsam auch lesen. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonathan sagte es David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun, so hüte dich morgen, bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater treten auf dem Feld, wo du bist, und ich will über dich mit meinem Vater reden. Und was ich sehe, will ich dir kundtun. Also merken wir, dass Jonathan jetzt in eine Situation gekommen ist, die für ihn sehr, sehr herausfordernd war. Einerseits hat er doch den Bund geschlossen mit David. Auf der anderen Seite ist der klare sozusagen Befehl aus dem eigenen Haus des Vaters David auch zu töten. Und er kommt jetzt wirklich in einen schweren Konflikt. Und wie wird sich jetzt Jonathan in dieser Sache entscheiden? Da lesen wir dann weiter. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sagte zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und sein Tun ist dir sehr nützlich. Und er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel großes Heil verschafft. Das hast du gesehen und dich gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Und diese Worte, die jetzt Jonathan gesprochen hat, und besonders jetzt dieser vierte Vers, und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater. Sehr bemerkenswert, ja? Dass ein Freund über den anderen Freund nur das Beste redet. Und auch wenn sich, ich sag mal, der Wind der Umstände sich dreht, wenn auf einmal Konflikte von außen irgendwie kommen und diese Freundschaft in Frage gestellt wird, so verbiegt sich Jonathan nicht, ja? Sondern er beweist Rückgrat und er spricht das Beste von seinem Freund. Sehr, sehr bemerkenswert. Und das hat bei Saul auch, ich sag mal, eine Spur hinterlassen und er sagt, ja, das ist tatsächlich so, David soll doch auch zurückkommen, er soll weiter auch dienen. Aber, meine Lieben, das hat nicht lange gehalten. Saul kam wieder in Rage und hat dann nach David sogar auch den Speer geworfen. Und so, dass schlussendlich David auch fliehen musste. Und meine Lieben, in dieser Situation befand sich Jonathan jetzt die ganze Zeit. Ja? So immer das Hin und Her der Gefühle bei Saul zu beobachten, wie wird er jetzt reagieren? Und auf der gleichen Zeit oder in der gleichen Zeit hat er die Treue, die Loyalität zu David gehalten und war aber trotzdem in seinem Amt doch als Prinz am Hof auch gewesen. Ja? Und dieser innere Konflikt, das war für Jonathan sehr, sehr herausfordernd. Und meine Lieben, würden nicht allgemein die Leute sagen, schlussendlich, du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich jetzt entscheiden, zu wem du jetzt tatsächlich stehst. Und vielleicht wird man das nochmal aufs Deutlichere sagen, so nach dem Motto, das ist ja nur sozusagen ein Fremder. Das ist ja nur ein Jüngling gewesen. Aus dem Stamm Juda, wir sind aus dem Stamm Benjamin. Schließlich, Jonathan, du musst schauen, welches Blut in dir fließt. Musst du dich nicht zu deiner Familie halten? Ein sehr interessanter Gedanke, dass bei manchen Entscheidungen die Familienbande scheinbar eine größere Rolle spielen wie die Sache Gottes. Lasst uns auf diesen Gedanken einfach auch achten. Aber hier bei Jonathan etwas ganz, ganz anderes. Ganz, ganz anders, sondern er weiß, was recht ist und er steht auch dazu. Und nun, meine Lieben, gehen wir weiter. Jonathan hat weiter versucht, auch David mit Saul auch auszusöhnen, aber das gelingt nicht so richtig. Und sie treffen sich, Jonathan mit David, und David sagt dann so einen Satz: Ich bin nur einen Schritt von dem Tod entfernt. Hier ging es wirklich für David um Leben und um Tod, ja. Aber dann lesen wir jetzt die Geschichte, wo sie noch einmal ihren Bund auch erneuern. Und hier ist 1. Samuel 20 von dem 12. auch Vers. Und Jonathan sagte zu David: Herr, Gott Israels, wenn ich meinen Vater morgen um diese Zeit oder am dritten Tag ausforsche und sieh, es steht wohl mit David und ich dann nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, tue der Herr dem Jonathan dies oder das. Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich zu bringen, will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, damit du in Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. So tue nicht nur Barmherzigkeit des Herrn, solange ich lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern auch von meinem Haus nimm deine Barmherzigkeit niemals weg. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, jeden Einzelnen auf der ganzen Erde. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids und sagte: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David noch einmal schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Sehr bemerkenswert, ja, auch diese Situation wieder. Jonathan weiß eigentlich ganz genau, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Ich habe mich auch gefragt, wann hat eigentlich oder hat David seinem Freund Jonathan es wirklich offenbart, dass er ja selber von Samuel ja schon längst zum König gesalbt war? Was meint ihr? Hat er das gesagt oder nicht? Wir kommen später dazu, dass sowohl Jonathan als auch Saul, sie wussten ganz genau. Sie wussten ganz genau, dass David wirklich der König sein wird. Wir wissen nicht, wann tatsächlich diese Erkenntnis gekommen ist. Aber meine Lieben, ich kann mir eins vorstellen, und das ist wirklich eigentlich die Tiefe, was wir in dieser Freundschaft sehen. In einer wirklich tiefen Freundschaft, da gibt es nicht dieses, ich sag mal, Geheimnis. Ja, dass man sagt, ich tue aber etwas verbergen oder ich gehe mit irgendwelchen Halbwahrheiten um, um irgendwas zu verdecken oder sonst wie. Ja? Sondern ich bin überzeugt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt haben die zwei sehr, sehr offen miteinander gesprochen. Und David hat gesagt, weißt du, als ich 16 Jahre alt war, da kam Samuel auf einmal zu uns und hat Öl mitgebracht und hat mich als den Jüngsten zum König gesalbt. Warum bin ich überzeugt jetzt an dieser Stelle? Weil hier sagt doch Jonathan in dem 5. Vers oder auch schon von dem 14. Vers hier, ja, so tue ich die Barmherzigkeit nicht nur an mir, solange ich lebe, sondern auch weiterhin. Und wenn ich auch nicht mehr da bin, dann tue ich deine Barmherzigkeit auch an meinem Haus. Er bittet ihn, für die beiden gehört es einerseits dazu, zu einer Freundschaft, aber da geht es ja nicht um ein normales Verhältnis, wie wir sagen, sondern, ja, wer wird tatsächlich König und vor allem, was passiert dann mit den Nachkommen? Wir wissen aus der Geschichte, dass wenn ein neuer König aufkam, dann hat er zum Teil ja die Nachkommen, ja, des Vorgängers radikal durch ausgemerzt. Aber hier besteht wirklich dieser tiefe Bund auch zwischen Jonathan und David. Und weiter wollen wir dann betrachten 1. Samuel 20. Jonathan versucht noch einmal zu seinem Vater, beziehungsweise bei einem Mahl sind sie zusammen und Saul fragt ihn, ja, wo ist eigentlich der Sohn Isais? Und Jonathan spricht noch einmal gut von David. Und jetzt kommt eine Stelle, da offenbart sich wirklich so das Innerste von Saul. 1. Samuel 20 von Vers 30, dann brannte der Zorn Sauls gegen Jonathan und er sagte zu ihm, du ungehorsamer, verkehrter Sohn, du weißt wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zu Schande. Denn solange der Sohn Isais auf der Erde lebt, wirst du dazu auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn zu mir herholen, denn er muss sterben. Wir müssen uns noch einmal vielleicht in die Situation hineinversetzen. Jonathan, der ja zu seinem Vater doch auch immer loyal war. Ja? Er hat doch gedient und wir lesen nichts, nirgends in der Schrift, dass er sich hat irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und jetzt wird er vor der ganzen Suite sozusagen, vor dem ganzen Hof des Königs so heruntergeputzt, will ich sagen, du ungehorsamer und verkehrter Sohn. Du bringst Schande auf unsere Familie. Und Jonathan versucht dann mit einer Frage noch einmal entgegenzukommen. So, was hat David überhaupt getan? Aber das bringt alles nicht. Saul schleudert sogar den Speer nach seinem eigenen Sohn. Jonathan kann gerade noch entweichen und wird nicht getroffen. Aber meine Lieben, dann lesen wir aber etwas so Bedeutendes. 1. Samuel 20, Vers 34, was direkt anschließend auch geschah. Und Jonathan stand in grimmigem Zorn vom Tisch auf und nahm am zweiten Tag nach dem Neumond keine Nahrung zu sich. Und jetzt kommt, denn er war um David bekümmert, weil ihn sein Vater so geschmäht hatte. Meine Lieben, das ist wirklich Liebe. Das ist echte Freundschaft. Jonathan ging es jetzt nicht um sich, ja, dass er um sein Ansehen sich irgendwie gekümmert hat. Wie stehe ich jetzt eigentlich vor den anderen Menschen da? Sondern er kümmert sich um David. Und weil der Ruf Davids so geschmäht wurde, das tat Jonathan weh. Meine Lieben, auch an dieser Stelle noch einmal, da hat er wirklich diese Loyalität, diese Treue David ganz, ganz praktisch bewiesen und auf der anderen Seite, wie selbstlos er selber auch war. Meine Lieben, dann kennen wir auch diese Geschichte, dass er sicher verabredet mit David und nimmt dann einen kleinen Jungen mit sich und schießt dann einen Pfeil auch ab. Und das soll ja für David ein Zeichen sein. Darf David überhaupt noch an den Hof zurückkommen oder muss er wirklich fliehen? Und David hat verstanden dieses Signal. Aber Jonathan, obwohl das ganz gefährlich für ihn war in dieser Situation, sagt er dem Jungen, dass er einfach nach Hause gehen soll und sie treffen sich noch einmal jetzt auch mit David. Und da lesen wir im Kapitel 20 von Vers 41 und 42, und als der Junge gegangen war, stand David auf von der Südseite her, fiel auf sein Angesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen, das bleibe ewig. Obwohl es für ihn gefährlich war, hat er trotzdem es alles auf sich genommen und er ermutigt noch einmal, ja, David, den Weg zu gehen. Und er selber musste jetzt wieder aber zu seinem Vater zurückgehen. Ja? Und dieser innere Konflikt, den Jonathan weiter mit sich getragen hat. Und für David begann jetzt tatsächlich das Flüchtlingsleben. Und meine Lieben, Jonathan hat unter den schwierigsten Umständen bewiesen, was Freundschaft auch ist. Meine Lieben, möchte nicht Satan, ich möchte jetzt allgemein sprechen, einen Keil immer dazwischen setzen, zwischen Bruder und Bruder, zwischen Schwester und Schwester. Hauptsache, dass das Reich Gottes nicht gebaut wird, dass irgendwelche Missverständnisse aufkommen oder sonst wie etwas. Aber Jonathan, er ist so treu, dass er hier nichts dazwischen kommen lässt, überhaupt nichts. Etwas ganz, ganz Bedeutsames. Und aus der Geschichte wissen wir, wie bei Saul der Hass immer weiter auch zugenommen hat, wie er ihm nachgejagt ist, ja? Wo er nur konnte. Andere Leute haben ihn, das heißt David, verraten. Und dann ist Saul sofort mit seinem Heer auch dahin gezogen, um ihn in der Wüste und im Gebirge auch zu suchen. Meine Lieben, wir lesen aber an keiner einzigen Stelle, dass Jonathan jetzt hier aber dabei war. Lesen wir nichts. Wir wissen es nicht genau, aber wenn wir wirklich die Herzenstellung Jonathans betrachten, dann hat er sich daran nicht beteiligt. Das heißt, er hat nicht nur jetzt dem David, ich sage mal, gut zugesprochen, um nur mit ihm auch gut Freund zu sein, sondern er hat einerseits immer noch sein Amt gehabt, aber wenn es um etwas Schlechtes ging, ja, wo er mit seinem Herzen nicht übereinstimmen konnte, da hat er eine gerade Linie auch gezogen. Und dann wird uns noch von einer Stelle berichtet, die so bemerkenswert ist. Saul sucht mit dem ganzen Heer David und seine Männer und kann sie sozusagen nicht richtig erwischen. Ja, manchmal entwischen sie oder sie finden sie überhaupt auch nicht. Aber dann lesen wir, da macht sich Jonathan auf, um sich mit David zu treffen. Und er trifft ihn auch und sie führen sogar ein Gespräch. Etwas ganz, ganz Besonderes. Ja? Und hier wird jetzt die dritte Stelle uns auch genannt, wo sie noch einmal ihren Bund erneuern. 1. Samuel 23, von Vers 16. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott und sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und du wirst König über Israel werden und ich werde der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das genau. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn und David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Warum hat sich eigentlich Jonathan mit David treffen wollen? Um einfach nur mal so zu plaudern, bei einer Tasse Tee, wie man so sagt, Neuigkeiten auszutauschen. Sehr bemerkenswert. Der Beweggrund, er wollte David stärken im Herrn. Wisst ihr noch einmal, es ging nicht um ihn, sondern es ging um David. Und meine Lieben, er ermutigt ihn. Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters wird dich nicht finden. Warum war er so überzeugt, dass Saul ihn nicht finden wird? Weil er genau wusste von dieser Verheißung, ja, dass David schon gesalbt ist als König. Und darum, meine Lieben, wenn Gott ein Wort gesprochen hat, dann können Menschen sich auf den Kopf stellen, sie werden es nicht zunichte machen. Und Jonathan, er ist sich dessen tief bewusst, und er sagt, David, für dich ist das nicht einfach. Und wenn wir die ganze, ich sag mal, chronologische jetzt Zeitschiene sehen, dann war zwischen dem Kampf zwischen David und Goliath, wo er wirklich dann auch die Anerkennung, die Ehre im Haus Sauls auch hatte, bis zu dem Tod Sauls waren noch 11 Jahre gewesen. Und diese Zeit, ja, 11 Jahre, wo David immer wieder, ja, in Saul oder mit Saul in diesem Konflikt auch stand, das hat natürlich David auch zermürbt. Das ist doch völlig verständlich. Und jetzt kommt aber Jonathan, um ihn zu stärken. Und er sagt, du wirst König über Israel werden. Und wie hat er sich selber eingeschätzt? Und ich werde der Nächste sein. Jonathan, der hat wirklich ein sehr, sehr edles Herz gehabt. Er hat sich nicht vorgedrängelt. Und meine Lieben, warum hat er sich auch nicht vorgedrängelt? Weil eben Gott David zum König gesalbt hat und nicht ihn. Wisst ihr, da geht es nicht nur um ein gewisses Verständnis. David ist vielleicht klüger, er ist vielleicht schneller, er ist vielleicht mutiger. Darum ging es gar nicht. Sondern Jonathan ging es darum, eigentlich, wenn man so sagt, nach dem Erbe müsste ich eigentlich antreten. Aber Gott hat ein anderes Urteil gefällt und hat David gesalbt. Und darum erkenne ich das an. Meine Lieben, in seiner Situation das anzunehmen, ja, und das wirklich auszuleben, das beweist wirklich die Tiefe seines edlen Charakters. Und dann sagt er noch weiter, und auch mein Vater Saul weiß das genau. Das heißt, es war nicht im Verborgenen irgendwie gewesen, sondern sie haben ganz, ganz offen auch darüber gesprochen. Und Jonathan, er ermuntert David weiter den Weg zu gehen, Gott die Treue zu halten und sich einfach auf die Verheißung, die er doch von Gott empfangen hat, sich weiter auch zu stützen. Und meine Lieben, als dann aber die Philister wieder angreifen und Saul auch mit dem Heer, auch mit seinen Söhnen auch in den Kampf zieht, dann hat sich aber der Wunsch Jonathans aber nicht erfüllt, ja? Sondern er ist mit seinem Vater in diesem Kampf gestorben. So, für Jonathan hat die ganze Geschichte, ich sage mal, kein Happy End gehabt, ja? Sondern, und das ist wiederum so etwas Interessantes, in der Verfolgung Davids hat er sich nicht beteiligt. Aber wenn es wirklich um die Feinde des Volkes Israel ging, da war er sofort dabei. Und als David davon erfährt, es geht ihm wirklich durch und durch. Er trauert um Jonathan, er trauert sogar um Saul. Das wissen wir, ja. Ganz genau hat hier auch Leid getragen. Und dann sagt David diese bedeutendste Worte. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Wie warst du mir so lieb? Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen als Frauenliebe ist. Eine Liebe, eine Treue zueinander, die wirklich seinesgleichen auch sucht. Was die beiden noch verbunden hat, dass beide es irgendwie im Innersten verstanden haben, obwohl beide, ich sag mal, Saul gegenüber so schwierige Zeiten erleben mussten, in so vielen Konflikten auch waren, aber weder David, ja, die Geschichte kennen wir gut, dass er sich sozusagen nichts dem Gesalbten getan hat. Eine besondere Eigenschaft auch Davids. Aber Jonathan hat es auch nicht gemacht, meine Lieben. Das ist auch so etwas Besonderes, ja.
Obwohl Gott doch schon wirklich, das sind einige Jahre vergangen, wo eben Saul sich zweimal falsch verhalten hat und wo Gott gesagt hat, das Königtum wird von dir genommen. Und er, Jonathan, als Glaubensmensch, der doch wirklich im Innersten gebrannt hat für Gott, wollte er nicht die Sache irgendwie zum Besten wenden? Dass er gesagt hat, gut, wenn mein Vater das irgendwie nicht blickt, nicht kapiert, dann schaffen wir den irgendwie weg und ich versuche, das besser zu machen. Hat er auch nicht gemacht. Sondern diese beiden Männer hat hier wiederum diese Gottesfurcht geeint, dass man den Gesalbten des Herrn nicht sozusagen mit menschlichen Mitteln abschafft. Ja? Etwas ganz Besonderes auch. Und wisst ihr, Jonathan war jetzt in der Ewigkeit, aber David war erst 30 Jahre. Wir müssen uns auch das mal vorstellen. Noch ein junger Mensch, können wir so sagen, junger Mann. Und er handelt dann wiederum so edel, auch an dem ganzen Haus Sauls und besonders natürlich auch an dem Sohn von Jonathan, von dem Mephibosheth, als er ihn dann später wirklich an sein Hof auch holt und wirklich ihn auch an seiner Tafel auch versorgt. Und meine Lieben, was können wir daraus lernen aus dieser Freundschaft? Ich glaube, sehr viel. Und mir scheint es so, ob nicht David, der ja in aller Munde ist allgemein, ja, und der wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes auch war, ob nicht David vielleicht in dieser Phase so viel von seinem Freund Jonathan gelernt hat. Ja? Von seiner Treue, von seiner Loyalität. Und meine Lieben, wie schön ist es, wenn wir wirklich einen Freund haben, mehrere Freunde haben, mit denen wir wirklich, wie man so sagt, durch dick und dünn gehen können. Die nicht bei der ersten Gelegenheit irgendwelche Fehler suchen, das dann irgendwie weitersagen, sondern die wirklich zu einem auch stehen. Aber nicht um etwas zuzudecken, was irgendwie falsch wäre, sondern die wirklich um der Sache des Herrn gemeinsam standen und sich gegenseitig oder übereinander haben nichts kommen auch lassen. Meine Lieben, wenn wir vielleicht so einen Freund suchen, dann können wir gerne darum bitten. Ich glaube, es ist gut, wenn wir wirklich ins Gebet gehen und zu Gott sagen, Herr, gib mir doch bitte so einen Freund, gib mir solche Freunde. Wir können uns aber auch andersrum fragen, bin ich so ein Freund mit diesen Charaktereigenschaften? Vielleicht betet ein anderer Bruder, eine andere Schwester um einen Freund und die Frage ist, kann ich diesem Bruder, dieser Schwester, ja, dieser richtige Freund sein? Und ich wünsche es so sehr, meine Lieben, dass diese Betrachtung dieser Freundschaft zwischen Jonathan und David uns ja anspornen möchte, ja, dass wir uns persönlich vor Gott prüfen, wirklich in den schwierigsten Situationen unseres Lebens zu Gottes Sache zu stehen und zu Menschen zu stehen, die wirklich im Reich Gottes tätig sind von ganzem Herzen. Gott segne uns. Amen.